Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist unser Podcast zum Buch. Ja, oder auch andersrum.
Da bleibt ja nur beides zu empfehlen, sowohl unser Buch zum Podcast als auch unseren Podcast selber zum Hören.
Ja, ihr wisst, wo ihr uns immer hören könnt, nämlich hier. Und unser Buch bekommt ihr überall, wo man spannende und gute Bücher bestellen kann. Der Titel lautet »Wenn Ärzte Fehler machen«. So, damit volle Fahrt voraus. Ihr hört Tatort Krankenhaus immer eine Woche vorher exklusiv und kostenfrei auf RTL Plus und dann natürlich überall, wo ihr uns sonst gerne hört.
Ja, und wir starten heute direkt mit zwei Hörermails.
Hörernachricht Numero Uno ist von Isabel, die uns Gelegenheit gibt, nochmal auf einen wichtigen Moment des Podcasts einzugehen. Sie schreibt: Guten Tag, ich befinde mich derzeit auf einer interdisziplinären Intensivstation, da hier im Krankenhaus riesiger Mist passiert ist. An allen Fronten, schreibt sie. Ich schreibe gerade alle Vorkommnisse zusammen und wollte mal fragen, ob ein wanderndes Stück einer Venenverweilkanüle inklusive glückloser OP am Arm so spannend für den Podcast wäre für euch. Gerne Rückmeldung. Lieben Gruß, Isabel.
Ja, Isabel, da sprichst du eigentlich sogar zwei wichtige Momente an. Einmal ist es so, dass wir ausschließlich Fälle besprechen, die bei uns in der Kanzlei ihren Ursprung haben, die wir bearbeitet haben, weil da wissen wir ganz sicher, worauf wir zurückgreifen können und dass auch alles authentisch und richtig und quasi verifiziert ist. Das ist das eine. Darum können wir fremde Fälle oder möchten wir fremde Fälle nicht im Podcast besprechen. Und den anderen Punkt, den du ansprichst, der genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, was du völlig richtig machst, zeitnah alles zu dokumentieren. Du bist noch im Krankenhaus und fängst jetzt schon an, quasi ein Protokoll zu fertigen. Und das ist genau richtig, weil ich sage es an dieser Stelle immer wieder, die Erinnerung verblasst mit Tag für Tag. Und darum ist es wichtig, direkt anzufangen, alles niederzuschreiben und möglichst dezidiert und minutiös.
Und ich glaube, bevor Ihr Fall ein Fall für einen Podcast und in dem speziellen Fall für unseren Podcast wird, sollte sie natürlich erstmal gucken, dass sie in diesem Fall erstmal weiterkommt und sich vielleicht auch einen Anwalt nimmt.
Ja, und wie gesagt, wir können das im Podcast nur besprechen, wenn wir die Anwälte des Vertrauens sind. Aber das soll jetzt keine Werbung für unsere Kanzlei sein, sondern immer schauen, dass man Anwalt findet, der im Patientenrecht seinen Schwerpunkt hat.
Genau, wenn wir keine Einsicht haben in irgendwelche Gutachten und so weiter, dann wäre das ja auch viel Spekulation und das ist ja nicht im Sinne des Falles. Liebe Isabel, das als Antwort für dich von uns und speziell von Peter und wir wünschen natürlich alles Gute. Kommen wir zu Hörermail Nummer 2, die ist von Leonard und der spricht einen weiteren wichtigen Faktor unseres Podcasts an. Er schreibt: Hallo ihr beiden, ich bin Fan der ersten Stunde und mag neben den spannenden Fällen insbesondere eure Stimmen. Tanina im Nebenberuf Staatsanwältin im Tatort Münster. Oh, das habe ich mittlerweile so oft gehört, habe ich dann wirklich so eine tiefe Stimme. So, und er schreibt, und Peter, der so eine klare, sanfte und einfühlsame Stimme hat und schwierige rechtliche Gegebenheiten einfach verständlich erklärt. Danke dafür. Macht bitte ewig so weiter. Viele Grüße, Leo. Ewig ist natürlich ein großer Begriff, aber eine ganze Weile, Peter, werden wir noch weitermachen. Und ja, also das an dich habe ich auf jeden Fall als Lob verstanden, warum man mich immer mit der Staatsanwältin im Tatort Münster vergleichen muss.
Ich weiß es nicht. So eine tiefe Stimme habe ich doch gar nicht.
Also ich wüsste schon, warum der ein oder andere diesen Vergleich anstellt, aber okay, mal schauen, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Gebt uns gerne bei Instagram, da sind wir nämlich präsent und da könnt ihr uns auch gerne folgen. Da mal eine Rückmeldung, ob das wirklich so ist oder ob das Einbildung ist, dass Tanina ähnlich klingt wie die Staatsanwältin im Tatort.
Also ich habe schon mal schlimmere Vergleiche gehört, von daher. Ich bin es schon gewohnt, ich kann damit leben, ich finde die Schauspielerin toll. So.
Also. Das denke ich auch. Aber das wichtige Momentum, was wir noch ansprechen wollen, ist das, dass wir wirklich versuchen, schwierige Sachverhalte verständlich zu erklären. Und uns, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, aber ich bin nicht müde, das nochmal zu sagen. Wichtig ist uns nicht hinter Juristensprech oder Journalistensprech zu verstecken, sondern es verständlich zu machen. Das gelingt uns sicherlich nicht immer, aber dem Feedback nach doch schon sehr häufig. Und Das bleibt auch künftig unsere Ansinnen. Ja, und ich greife auch einmal auf, dass bis in alle Ewigkeit wird es sicherlich nicht gehen, aber wir haben noch vor, viele, viele Jahre aktiv zu sein und den Tatort Krankenhaus insoweit am Leben zu halten.
Viele Jahre höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber gut, packen wir es an. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem heutigen Fall. Und das ist der Fall von Carla. Ein Sturz, ein gebrochenes Knie und eine Entscheidung, die alles verändert. Das ist die schmerzhafte Geschichte von Carla. Sie ist 63 Jahre alt, wohnt mit ihrem Mann Elmar in einem großen Haus, in dem immer viel Leben war. Die beiden haben 8 gemeinsame Kinder und mittlerweile 14 Enkelkinder. In diesem Juni 2020 will Carla mal wieder groß einkochen. Erdbeermarmelade für die ganze Familie. In der Küche ist alles vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch der große Topf aus dem Keller. Sie nimmt die Stufen wie immer und dann ein falscher Schritt. Sie rutscht aus und fällt und landet unglücklich auf dem linken Bein. Carla spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Es ist nicht nur der Schmerz. Es ist das Gefühl, dass da etwas nicht mehr richtig zusammenpasst. Carla kommt ins Krankenhaus und die Ärzte führen Röntgenuntersuchungen durch. Dann die Diagnose, eine Fraktur des Oberschenkelknochens. Genauer gesagt ein Bruch an der äußeren, rückwärtigen Rolle des Oberschenkelknochens. Und zwar dort, wo er das Kniegelenk mitformt. Die gute Nachricht, der Bruch ist nicht verschoben. Das heißt, der Knochen liegt noch in der richtigen Position. Carla ist erstmal erleichtert. Vielleicht reicht ja ein Gips, ein bisschen Schonung. Doch dann der Schock. So eine Fraktur ließe sich klassisch stabilisieren mit Schrauben und Platten, wie es viele Chirurgen bei dieser Art von Bruch tun würden. Der Arzt im Krankenhaus schlägt ihr allerdings eine andere Vorgehensweise vor. Und zwar eine Totalendoprothese des Knies, also ein kompletter Gelenkersatz. Das klingt erstmal radikal und das ist es auch, denn Carla hat keine Arthrose, keinen über Jahre geschundenen Knorpel. Sie hat nur jetzt diesen einen Bruch an einer einzigen Stelle des Knochens. Sie fragt, ob es denn da nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gibt. Doch der Arzt, ein erfahrener Operateur, erklärt ihr, eine einfache osteosynthetische Versorgung, also das Verschrauben oder Plattenfixieren des Knochens, sei zu unsicher. Man wisse nicht, wie gut die Knochen bei ihr noch heilen würden. Und es bestehe das Risiko, dass sie später erneut operiert werden müsse. Deshalb jetzt lieber gleich das große Besteck, die große Lösung, ein künstliches Kniegelenk, primär gekoppelt, wie es im Arztbericht heißt. Und das heißt, ein besonders stabiles Implantat, das Ober- und Unterschenkel künstlich miteinander verbindet. Für Patienten mit instabilen Bändern oder komplexen Schäden. Carla zögert. Sie fragt nach. Doch man beruhigt sie. Man könne dabei gleich die alte X-Beinstellung korrigieren, ihr Bein begradigen und vor allem, sie werde das Bein danach gleich voll belasten können. Also keine monatelange Heilung, kein Warten. Alles sei mit dieser Operation auf einmal gelöst. Carla willigt schließlich ein und die Operation wird geplant. Was Carla nicht weiß, die Operation, die nun bevorsteht, ist hochkomplex. Sie hatte vor Jahren schon einmal eine Operation am Bein. Eine Tibia-Kopffraktur wurde damals mit einer Metallplatte versorgt. Jetzt muss diese alte Platte entfernt werden und gleichzeitig soll ein neues künstliches Knie eingebaut werden. Samt Knochenersatz, Korrektur der Beinachse, Fixierung der Kniescheibensehne. Es ist eine sogenannte achsgeführte Knieprothese, ein Modell für sehr schwierige Fälle. Einige Tage später die Operation beginnt. Zwei Operateure führen den Eingriff gemeinsam durch. Er dauert mehrere Stunden. Laut OP-Bericht gibt es erhebliche Schwierigkeiten, vor allem bei der Entfernung der alten Implantate. Trotzdem verläuft der Eingriff zunächst ohne akute Komplikationen. Am nächsten Morgen wacht Carla auf. Es stimmt etwas nicht. Ihr linkes Bein fühlt sich taub an, der Fuß kalt, der große Zeh ohne Gefühl. Und vor allem, sie kann den Fuß nicht mehr heben. Sie meldet es sofort am Tag der Operation und auch am Tag darauf. Doch es passiert nichts. Keine neurologische Untersuchung, keine Bildgebung, kein Alarm. Erst 2 Tage nach dem Eingriff wird ein neurologisches Konsil veranlasst. Möglicherweise zu spät. Die Neurologin stellt fest, eine Schädigung des Nervus peroneus communis. Das ist ein zentraler Nerv am Außenbereich des Knies. Er verläuft dort sehr oberflächlich und ist deshalb bei Knieoperationen besonders gefährdet. Er steuert den Fußhebermuskel, also die Fähigkeit, den Fuß anzuheben. Ist dieser Nerv beschädigt, kommt es zu einer sogenannten Fußheberschwäche. Der Fuß hängt herab. Man spricht auch vom Steppergang, ein unsicherer, schleppender Gang, bei dem man stolpert, weil der Fuß nicht angehoben werden kann. Die Neurologin empfiehlt jetzt eine Fußheberschiene, eine Orthese, die zumindest den Gang etwas stabilisieren kann. Der Chefarzt sagt, das wird sich schon legen, der Nerv braucht Zeit. Auch der Operateur beruhigt und sagt, ich bin zwar irritiert, aber das erholt sich in 6 Monaten. Doch das tut es nicht, und zwar bis heute nicht. Carla bleibt 2 Wochen in der Klinik, dann wird sie entlassen mit der Diagnose postoperative Fußheberschwäche. Die Anschlussbehandlung in der Reha-Klinik bringt noch einmal Hoffnung für sie, aber die Beschwerden bleiben. Der Fußrücken ist taub, der große Zeh hat kein Gefühl, das Schienbein, es sticht, es kribbelt, es brennt, der Fuß lässt sich nach wie vor nicht heben, die Wadenmuskulatur verkümmert. Carla ist heute schwerbehindert. Sie lebt mit einer Schiene, sie kann keine Treppen mehr gehen wie früher, keine Spaziergänge, kein Tanzen, kein unbeschwertes Laufen. Und sie fragt sich, war das wirklich alles notwendig? Hätte man nicht doch erst einmal eine Osteosynthese versuchen können? Warum hat niemand den Nerv rechtzeitig untersucht? Carla hat sich dann anwaltliche Hilfe geholt. Peter, an der Stelle kommst du natürlich jetzt ins Spiel. Wie bewertest du das Vorgehen der Ärzte?
Also für mich stellt sich das so dar, dass das eigentlich eine klassische Situation ist, das, was Carla erlebt hat. Sie ist eine ältere, aber noch mobile Patientin. Sie hat einen komplizierten, aber nicht katastrophalen Bruch. Und dann wird sehr häufig, jetzt nach meinen Erfahrungen, nicht die radikalste aller Lösungen gewählt, nämlich eine Prothese einzusetzen, sondern oftmals wird auch versucht, noch das Ganze zu versorgen, osteosynthetisch, also mit Schrauben und Platten, um den Knochen noch weiter zu erhalten.
Ja, das ist natürlich ein schmaler Grat und wir wollen uns natürlich auch auf gar keinen Fall medizinisch äußern dazu. Aber ich möchte an der Stelle eine Bekannte von mir anführen, die ist Fachärztin für Orthopädie. Und der habe ich diesen Fall gezeigt und sie hat da ganz allgemein zugesagt, natürlich gibt es Fälle, in denen eine Knieprothese medizinisch gerechtfertigt ist, auch nach einem Bruch. Aber sie hat mir auch gesagt, gerade bei älteren und wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, aktiven Menschen, die keine Vorarthrose haben, ist das keine Routineentscheidung. Also sie sagt auch, man muss da wirklich immer abwägen, was kann ich erhalten, welche Risiken entstehen durch den Gelenkersatz und wie gut ist die Patientin oder der Patient über diese Risiken wirklich aufgeklärt worden. Also es ist ein schmaler Grat. Und wie gesagt, Peter, wir wollen uns ja medizinisch jetzt dazu auch gar nicht weiter äußern. Jetzt kam aber auch noch der Nervenschaden bei ihr dazu. Was war jetzt juristisch für euch der Plan? Wie seid ihr die Sache angegangen?
Ja, also wenn wir den Fall einer Nervschädigung haben, ist es immer sehr, sehr schwierig. Warum ist das schwierig? Weil Nervenschäden können auch entstehen, wenn die Ärztin, der Arzt sach- und fachgerecht sehr sorgfältig vorgegangen sind, kann es trotzdem einmal dazu kommen, ohne dass da ein Fehlervorwurf zu erheben ist. Darum ist das immer sehr, sehr schwierig. Das ist ähnlich wie bei Keimbefall. Die Fälle haben wir natürlich auch sehr häufig, dass irgendwelche Keime in die Wunde eingedrungen sind. Das kann beruhen auf Hygienefehlern. Das kann aber auch bei noch der größtmöglich angewendeten Sorgfalt passieren. Ne, kennt jeder, dass es nach einer Operation zu einer Wundinfektion kommt beispielsweise, die einfach nicht zu verhindern war. Darum sind das immer sehr, sehr schwierige Fälle juristisch zu fassen.
Reden wir auch zum Beispiel von dem Krankenhauskeim, so dem Krankenhauskeim.
Beispielsweise MRSA, den sprichst du jetzt an, das ist auch immer schwierig nachzuweisen, dass es wirklich schuldhaft zu einem Keimbefall gekommen ist. Das sind nicht so leicht juristisch greifbare Fälle. Und ähnlich ist es bei den Nervenschäden. Also die allein beweisen noch lange keinen Behandlungsfehler. Weil, wie gesagt, es ist häufig ein eingriffsimmanentes, ein eingriffsspezifisches Risiko, die Nervverletzung. Und dann muss man schauen, hat der Arzt diese vielleicht verursacht oder war es einfach nicht zu vermeiden, dass die eingetreten ist? Und wenn es aber dann entdeckt worden ist, dass es zu einer Nervschädigung gekommen ist, dann muss im Regelfall relativ zügig darauf reagiert werden. Beispielsweise, wenn sich ein Taubheitsgefühl eingestellt hat oder sogar eine Lähmung, dann ist im Regelfall keine Zeit zu verlieren und man muss schnellstmöglich handeln. Und darum stellt sich hier einfach die Frage, hätte früher eingegriffen werden müssen? Es war ja so, dass das neurologische Konzil erst später abgehalten worden ist. Was wäre gewesen, wenn das direkt gemacht worden wäre, also der Neurologe sich das angeschaut hätte und dann entsprechende Maßnahmen zur Behebung dieses Schadens eingeleitet? Hätte sich dann etwas anderes in medizinischer Hinsicht ergeben?
Jetzt weiß ich schon, und du weißt es auch, aber unsere Hörer noch nicht, dass ein gerichtlich bestellter Gutachter sich mit dem Fall beschäftigt hat. Und damit verrate ich ja schon, ihr musstet klagen in diesem Fall.
Mussten wir tatsächlich. Und im Klageverfahren hat die Gegenseite erstmal die sogenannte Verjährungseinrede erhoben.
Was ist das?
Was heißt, das wird dann einredeweise geltend gemacht in einem Prozess, wenn die Arztseite, also die Behandlerseite, davon ausgeht, dass die Ansprüche verjährt sind. Also wenn schon zu lange Zeit zurückliegt und man das hätte entsprechend früher geltend machen können. Wir wissen ja alle, dass Schadensersatzansprüche verjähren 3 Jahre nach Bekanntwerden bzw. Kenntnis von Schaden und Schädiger. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht dem gleich und dann zum Jahresende. Also 3 Jahre plus die Zeit noch bis zum Jahresende. Dann verjähren Ansprüche. Und wenn die Gegenseite sich nicht darauf berufen würde, dann würde das Gericht auch nicht prüfen, ob Verjährung eingetreten ist. Darum ist immer wichtig für die Arztseite, sich auf Verjährung zu berufen und die sogenannte Verjährungseinrede zu erheben. Das haben die Anwälte in diesem Fall gemacht. Was die aber verkannt haben, vielleicht lag es ihnen nicht vor oder es gab andere Gründe. Außergerichtlich hatten wir schon den Versicherer gebeten, auf diese Einrede der Verjährung zu verzichten und für einen gewissen Zeitraum. Und wenn man dann klagt und dieser Zeitraum auch noch nicht abgelaufen ist, dann kann man mit dieser Verjährungseinrede nicht durchdringen. An sich wären die Ansprüche schon verjährt, aber durch diesen Verzicht kann man es immer noch später geltend machen. Und ein guter Patientenanwalt achtet natürlich darauf, das haben wir in dem Fall gemacht. Und darum haben die Anwälte der Gegenseite dann auch später diese Verjährungseinrede wieder zurückgezogen. Also, um bei unserem Titel zu bleiben, es war in dem Fall nicht zu spät.
So, kommen wir aber jetzt inhaltlich zum Gerichtsgutachter. Meinte der denn, dass man sich dem Nervenschaden von Carla zu spät gewidmet hat?
Ja, lass mich vielleicht noch einen Schritt zurück machen. Er hielt erstmal die Abkehr vom ursprünglichen Plan der Ärzte. Die wollten ja erstmal eine Osteosynthese durchführen, haben sich dann aber dafür entschieden, eine Prothese einzusetzen. Und diesen Planwechsel hielt er für den völlig richtigen. Er sagt, der Eingriff wurde lege artis, also nach den Regeln der ärztlichen Heilkunde, durchgeführt. Und er sagt weiter, die Schädigung des Nervus peroneus, das sei das bereits angesprochene eingriffsimmanente Risiko, das sich schicksalhaft verwirklicht hat. Mhm. Also die Ärzte haben da nicht zu weit geschnitten und den Nerv tangiert und beschädigt. Das war alles leider aus Sicht des Sachverständigen nicht zu vermeiden. Und das hat das Landgericht dann auch quasi in seine Urteilsbegründung mit übernommen und gesagt, wir folgen dem Sachverständigen soweit. In der Urteilsbegründung heißt es ferner weiter, der Sachverständige konnte über die Frage, wie es letztlich zu der Schädigung des Nervs gekommen ist, nur spekulieren. Entweder war etwas bei der Metallentfernung, das zur Schädigung geführt hat, aber schicksalhaft, oder bei der Implantation der Prothese, oder davon geht er am ehesten aus, dass es der Hakenzug war, der die Beschwerden und die Schädigung letztendlich bei Carla herbeigeführt hat. Das Operationsgebiet wird ja geöffnet und mit Haken dann geöffnet gehalten. Und dabei soll es zu dieser Nervverletzung gekommen sein, aber auch nicht vorwerfbar. Und jetzt nochmal zurück zur Urteilsbegründung und zu unserem Titel des heutigen Podcasts zu spät. Da sagt der Sachverständige, und das hat das Gericht dann übernommen, die Klägerin hat auch nicht bewiesen, dass das neurologische Konzil am 18.01.2019, das war dann zwei Tage später, nach der Operation zu verspätet einberufen worden ist. Das sei noch zeitgerecht, so der Sachverständige, weil der Peroneus-Schaden durch den präoperativ angelegten Nervus femoralis-Katheter nicht gleich feststellbar gewesen ist. Also es war quasi dadurch ein Stück weit verschleiert und nicht erkennbar. Und darum war es richtig und zumindest nicht vorwerfbar, noch zuzuwarten, bis das neurologische Konzil dann durchgeführt worden ist. Und das war dann auch nicht zu spät. Und er sagt ferner so am Rande, auch wenn es jetzt zwei Tage früher durchgeführt worden wäre, hätte es da auch keine quasi Gegenmaßnahmen ergeben, um dem Nervenschaden dann adäquat sich entgegenzustellen. Und es hätte jetzt nichts gemacht, diese zwei Tage Verzug in dem Falle hätten auch nicht zu einem anderen Ergebnis geführt, wenn man denn früher hätte gehandelt.
Das klingt jetzt in Summe alles nicht besonders gut für Carla Peter und die Klage wurde tatsächlich auch dann abgewiesen.
Genau. Das Ganze wurde vom Landgericht Hannover, ich nenne jetzt mal ganz bewusst das Gericht, weil gleich wieder mein Lieblingsoberlandesgericht auf den Plan tritt, das Ganze wurde vom Landgericht Hannover abgewiesen. Also die Klage war erfolglos. Wir haben dann Berufung eingelegt zum Oberlandesgericht Celle. Also es gibt für verschiedene Landgerichte immer entsprechend ein übergeordnetes Oberlandesgericht. Und für das Landgericht Hannover ist das Oberlandesgericht Celle.
Ja.
Und Celle ist unser in Anführungszeichen Lieblingsgericht. Das ist aber eher ein Stück weit ironisch gemeint, weil das OLG Celle ganz, ganz selten, also zumindest in unseren Fällen, aber von Kollegen wissen wir das auch, ganz selten Urteile der ersten Instanz aufhebt. Also sie machen sich's immer sehr, sehr einfach, auch ohne mündliche Verhandlung, sagen sie zumeist, die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg. Und dann gibt es ja eine Norm, die hatte ich schon mal angesprochen, Paragraph 522 ZPO. Und danach kann man dann ohne Urteil das Ganze zurückweisen und der Berufung letztendlich den Erfolg versagen. Da tut sich das OLG Celle immer leider hervor, sehr schnell zu sagen, es hat keine Aussicht auf Erfolg. Man wollte sich nicht die Arbeit machen einer mündlichen Verhandlung, was für mich ein Unding ist. Weil beispielsweise bei meinem Heimatgericht, im Oberlandesgericht Hamm, wird fast alles verhandelt, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, dass man auch von Gerichtsseite dem Patienten, dem Geschädigten vermitteln kann, warum möglicherweise eine Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat. Hm. Aber dafür interessiert sich das Oberlandesgericht Celle leider so gar nicht. Hier war es aber dann so, dass wir, wie gesagt, Berufung eingelegt haben und dann aber selbst geprüft haben. Wir haben einen Sachverständigen noch involviert, der lange schon mit uns zusammenarbeitet. Wir haben da so einen ganzen Pool von Sachverständigen für die verschiedenen Disziplinen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und der hat uns auch gesagt, wir kommen hier nicht dran, das bleibt schicksalhaft. Die Aussichten sind äußerst gering. Und darum haben wir die Berufung auch nachher zurückgenommen. Mhm. Also auch inhaltlich, nicht nur, weil es jetzt das Oberlandesgericht Celle war, sondern auch, weil wir inhaltlich nicht davon ausgegangen sind, dass die Berufung Aussicht auf Erfolg hat. Und das macht auch einen guten Anwalt aus, auch mal zu sagen, lassen Sie es sein, das macht wenig Sinn. Sie haben nachher die Kosten am Bein. Hier war es ohne Rechtsschutzversicherung. Ich will nicht sagen, den Mut muss man haben, aber man muss einfach auch mal deutlich machen, wenn Fälle keine Aussicht auf Erfolg hat. Und das muss man dann auch entsprechend aussprechen.
Peter, um es für alle ganz klar auf den Punkt zu bringen, du hast gesagt, ihr habt viele Fälle in der Kanzlei, die eben nicht gut ausgehen, wo ihr eben nicht gewinnt, sage ich jetzt mal. Und wir hatten ja auch viele Hörer, die uns gefragt haben, ob wir nicht auch mal Fälle vorstellen, die dann nicht mit einem Schmerzensgeld enden. Und in diesem Fall ist es definitiv so gewesen, Carla ist leer ausgegangen.
Ja, wir haben auch die Fälle, die keinen Erfolg haben. Ich denke mal, dass wir trotzdem im Vergleich zu Anwälten, die sich jetzt damit nicht tagtäglich beschäftigen, in deutlich mehr Fällen Erfolg haben, weil wir doch wissen, worauf es ankommt und dass vielleicht ein Kollege, der da nicht so firm ist, das gar nicht erst anspricht als Problematik und es dann gar nicht vom Gericht beurteilt werden muss. Also wird schon ein Unterschied sein, aber ja, ist natürlich so, dass wir auch etliche Fälle nicht erfolgreich zu Ende bringen können.
Und damit setzen wir auch einen Punkt an diesen Fall für heute Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche mit dabei. Wieder. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
Und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.